Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Starke Winde haben die Waldbrände in Australien erneut angefacht. Und nun sind sogar zwei Feuer miteinander zu einem gewaltigen Großbrand verschmolzen, der sich auf ein Gebiet von mehr als 600.000 Hektar erstreckt. Wir schauen gleich auf die Fernwirkung, die solch ein Flammenmeer ausübt, über den Ruß in der Atmosphäre. Außerdem geht es bei uns heute um ein Virus, das Gurken und Kürbisse bedroht, und um gewaltige kosmische Blitze, welche die Fachwelt noch immer vor Rätsel stellen. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Vorgestern haben wir hier in Forschung aktuell berichtet, dass die Rauchfahne der Waldbrände in Australien sich mittlerweile sogar über Südamerika bemerkbar macht, also in einer Entfernung von bis zu 12.000 Kilometern vom Ursprungsort. Das wollten wir genauer wissen. Welche Spuren hinterlassen solche gigantischen Feuer in unserer Atmosphäre? Volker Mrasek ist dieser Frage nachgegangen.
Copernicus ist das europäische Erdbeobachtungsprogramm. Es nutzt Satelliten, die in alle Ecken der Erde spähen, auch nach Australien. Der britische Atmosphärenphysiker Mark Parrington schaut im Moment öfter dorthin. Er arbeitet im Copernicus-Team am Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage in Reading.
Wir können Feuer- und Luftschadstoffe weltweit verfolgen und haben Australien schon seit Monaten im Blick. Die Brände im Bundesstaat New South Wales haben bereits im September begonnen und sich immer mehr intensiviert. Sie produzieren enorme Rauchfahnen. Wie wir sehen, werden sie nicht nur über die Tasmanische See bis nach Neuseeland verfrachtet, sondern über den ganzen Südpazifik hinweg bis nach Südamerika.
Wie in einem Kaminschlot steigt die heiße, rauchgeschwängerte Luft über den größten Brandherden kilometerhoch in der Wetterschicht auf, der Troposphäre. Westwinde befördern sie dann Richtung Osten, hinaus auf den Pazifik. Zeitweilig waren die Feuer so stark, dass Rußpartikel sogar die Grenze zur Stratosphäre in rund 10 Kilometern Höhe durchbrachen, wie Parrington sagt.
Instrumente, die die Höhenverteilung solcher Aerosole messen, zeigen im Moment eine Partikelschicht in der Stratosphäre. Ruß aus den Feuern wurde also eindeutig dort oben injiziert. In Kanada gab es 2017 einen ähnlichen Fall. US-Forscher verglichen damals die Waldbrände in ihrer Wirkung mit einem kleinen Vulkanausbruch.
Waldbrände in Nordamerika können ihre Schadstoffe sogar bis nach Deutschland exportieren. Das zeigte sich kürzlich im Rahmen von JAGOS, so heißt ein Messprogramm, bei dem Instrumente an Bord von Linienflugzeugen routinemäßig Luftschadstoffe erfassen, zum Beispiel Kohlenmonoxid. Im vergangenen Sommer registrierten die Geräte erhöhte Konzentrationen des giftigen Gases, verursacht durch lodernde kanadische Wälder. Die Daten werden derzeit ausgewertet, unter anderem im Forschungszentrum Jülich. Die Physikerin Astrid Kindler-Schaar leitet dort das Institut für Troposphärenforschung.
Wir haben zuerst im Flughafen Boston sehen können, dass man in der Höhe von etwa 3, 4, 5 Kilometern Kohlenmonoxid-Konzentrationen beobachtet, die eben von diesen Waldbränden hergerührt haben. Wenige Tage später, durch den atmosphärischen Transport, konnte man diese erhöhten Kohlenmonoxidkonzentrationen dann auch über Frankfurt beobachten.
Spürbar sind die Folgen von Waldbränden aber vor allem vor Ort, auch jetzt in Australien. Nicht alle Feuer entwickeln sich nämlich zu so starken Partikelschleudern. Sind sie kleiner, verbleiben große Mengen Schadstoffe und Ruß in der näheren Umgebung und verbreiten sich regional. So wurde der Grenzwert für gesundheitsschädliche Luftbelastungen in Sydney zeitweilig 11-fach überschritten, wie Zeitungen berichteten. Wenn die Abbrandprodukte dagegen wochenlang in großer Höhe durch die Atmosphäre gondeln, hat das andere Auswirkungen, vor allem was die Rußpartikel anbelangt.
Ruß als solches ist schwarz, das bedeutet, der absorbiert Licht. Wenn der Ruß bis in die Kryosphäre transportiert wird, also zum Beispiel auf Gletschern oder in anderen Eisregionen deponiert wird, dann verändert das die Oberflächeneigenschaften, erwärmt die Oberfläche, sorgt für erhöhtes Abschmelzen und ist damit zusätzlich klimawirksam.
Genau das ist jetzt zu erwarten. Rußschwaden aus den australischen Waldbränden sind auf Gletschern in Neuseeland niedergegangen. Weil die Eisflächen nun einen Grauschleier haben, reflektieren sie das einfallende Sonnenlicht nicht mehr so gut und es kann sein, dass sie dadurch schneller abtauen. Der Effekt von Waldbränden auf das Klima der Erde sei nicht zu unterschätzen, sagt Astrid Kindler-Schaar. Auf deren Konto gingen immerhin 30% aller Rußemissionen weltweit.
Volker Mrasek war das über die lange Spur der australischen Waldbrände. Im vergangenen Sommer standen etliche Landwirte in Bayern vor ihren Gurkenpflanzen und mussten leider feststellen, dass die Gewächse nicht gerade gut aussahen. Die Blätter hatten sich gelb verfärbt und viele der Blüten waren einfach vertrocknet. Eine Pflanzenkrankheit hatte die Gurken befallen. Jetzt hat ein Forscherteam den Erreger isoliert. Es handelt sich um das blattlausübertragbare Cucurbitaceae-Vergilbungsvirus, das nun zum ersten Mal in Deutschland nachgewiesen wurde. Mit einem der Wissenschaftler habe ich telefoniert, mit Dr. Wulf Menzel vom Leibniz-Institut DSMZ in Braunschweig. Ich wollte von ihm wissen, ob das Virus eine Gefahr darstellt für die deutschen Gurkenbestände.
Grundsätzlich in einem Jahr wie dem letzten, wo es eben so auffällig war, dass über 30 Betriebe betroffen waren, war es schon so, dass zahlreiche Ernteverluste zu verzeichnen waren. Die lagen in manchen Betrieben ja bis zu 50%. Und da ist es natürlich dann schon für den einzelnen Landwirt eine Bedrohung der Existenz. Aber wie die weitere Entwicklung sein wird in den nächsten Jahren, das kann man so pauschal nicht vorhersehen.
Attackiert das Virus denn nur Gurkenpflanzen?
Nein, Sie können dieses Virus auch an anderen Gurkengewächsen feststellen. Das kann im Freiland zum Beispiel Zucchini oder auch Kürbis sein. In südlichen Ländern wie im Mittelmeerraum, wo das Virus auch schon gefunden wurde, kommt es auch an Melonen vor. Also das ist da in dem Wirtskreis etwas breiter.
Und sieht man den Gurken oder den Kürbissen selbst denn diesen Befall mit dem Virus an?
Es ist hauptsächlich an den Blättern, dass die Symptome sich zeigen, beziehungsweise dass die Blüten abfallen, bevor die Früchte richtig angesetzt werden können. Die Früchte selbst so sind nicht betroffen.
Ja, Sie sagen, das Virus ist bereits bekannt aus Südeuropa. Was bedeutet denn die Ankunft in Deutschland nun?
Gut, das Virus ist Ende der 80er Jahre erstmals in Frankreich beschrieben worden, hat sich dann weiter im Mittelmeerraum ausgebreitet, ist zum Beispiel in Spanien, Italien nachgewiesen worden und jetzt in jüngsten Jahren weiter nach Norden vorgedrungen. Zum Beispiel wurde es auch in Slowakei und Polen gefunden. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es sich durchaus in diesen Ländern dann auch und jetzt auch Deutschland langfristig etablieren könnte und eben jährlich wiederkehrend die Gurkengewächse in ihrem Ertrag beeinträchtigt.
Das Julius-Kühn-Institut hat eine Risikoabschätzung vorgelegt zu diesem Gurkenvirus. Und dort heißt es, dass sich das Virus in Deutschland im Freiland wohl nicht dauerhaft ansiedeln werde. Teilen Sie diese Einschätzung denn dann nicht?
Also grundsätzlich ist das eine Frage, die man so einfach nicht beantworten kann. Ich denke, man muss eben abwarten, wie die Befunde sind, wenn man jetzt in den folgenden Jahren weiter Freilandpflanzen untersucht. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass das Virus sich etabliert, weil der Überträger, das sind bestimmte Blattlausarten, in Deutschland vorkommen und auch in anderen europäischen Ländern, genauso wie natürliche Überwinterungswirte, also Unkrautpflanzen, die auch das Virus tragen können. Und insofern, wenn die klimatischen Bedingungen und auch andere Umstände es wieder ermöglichen, dann kann das Virus sicherlich auch in den nächsten Jahren wieder auftreten. Denn wie gesagt, der Überträger, die Vektoren, die Blattläuse und die natürlichen Wirte sind auch in Deutschland vorhanden. Insofern besteht grundsätzlich das Risiko schon.
Und welche Empfehlungen geben Sie zum Umgang mit diesem Virus, das ja nun offenbar Deutschland erreicht hat?
Gut, grundsätzlich muss man natürlich dafür sorgen, dass man die Bestände von dem Virus frei hält. Ich sagte schon, es ist durch Blattläuse übertragen, also andere Übertragungswege gibt es nicht. Also es ist nicht samenwirtig oder durch Kulturarbeiten zu übertragen. Das heißt, man müsste versuchen, die Pflanzenbestände möglichst frei zu halten von Blattläusen, von dem Überträger. Das ist im Gewächshaus natürlich möglich durch entweder insektendichte Gewächshäuser oder aber auch durch chemischen Pflanzenschutz. Beim biologischen Anbau kommen natürlich auch Nützlinge in Frage, die man einsetzen kann, die dann die Blattläuse bekämpfen. Im Freiland ist das natürlich schon schwieriger.
Ein Virus bedroht Gurken und Kürbisse in Deutschland. Dazu war das Dr. Wulf Menzel vom Leibniz-Institut DSMZ in Braunschweig. In Hawaii ist gestern die Wintertagung der amerikanischen Astronomischen Gesellschaft zu Ende gegangen. 3500 Experten und Expertinnen aus aller Welt haben die neuesten Trends der Himmelskunde diskutiert. Für Aufsehen sorgte die Beobachtung von Blitzen von Radiostrahlung, sogenannte Fast Radio Bursts, über die ein internationales Team auf der Tagung berichtete. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung im Fachmagazin Nature. Dirk Lorenzen hat vor Ort mit den Fachleuten gesprochen.
This discovery really adds more confusion and a bigger question mark, I guess. Diese Entdeckung führe zu mehr Verwirrung und lasse das Fragezeichen nur größer werden, fasst Kenzi Nimmo das zusammen, was am 19. Juni des vergangenen Jahres gelungen ist.
Wir haben mit dem 100-Meter-Radioteleskop in Effelsberg in der Eifel und anderen Instrumenten nach Ausbrüchen eines Fast Radio Burst an einer Stelle gesucht, die seit 2018 bekannt ist. Wir haben diese Stelle 5,5 Stunden überwacht und dabei tatsächlich 4 Strahlungsausbrüche gefunden.
Die Doktorandin der Universität von Amsterdam gehört zu einem Team, das das große Rätsel der Fast Radio Bursts lösen will, der schnellen Radioausbrüche. Die flammen stets nur für wenige Millisekunden auf. Viele Objekte machen das nur einmal und nie wieder, manche zeigen sich häufiger. Fast immer bleibt unklar, wo genau am Firmament die Blitze aufleuchten. Doch jetzt hatten die Fachleute Glück. Das mit dem Teleskop von Effelsberg überwachte Objekt wiederholte sich einige Male. Für den Projektleiter Benito Marcote, Radioastronom am Jive-Institut im niederländischen Dwingelo, war das buchstäblich ein Geschenk des Himmels.
Wir konnten diesen Fast Radio Burst genau orten und haben den Ausbruchsort mit dem 8 Meter Gemini-Teleskop auf Hawaii in sichtbarem Licht untersucht. Wir wissen nun, dass er in einer Spiralgalaxie aufgeleuchtet ist und aus einer Region stammt, in der gerade viele Sterne entstehen. Die Ursprungsgalaxie des Burst ist etwa 500 Millionen Lichtjahre von uns entfernt.
Erst zum zweiten Mal überhaupt ist es gelungen, genau nachzusehen, wo und in welcher Entfernung ein Fast Radio Burst aufgeblitzt ist und wie es in seiner Umgebung aussieht. Sonst wissen die Astronomen nur, dass die Blitze aufflammen, aber nicht, wo genau im Kosmos. Die neue Beobachtung hat Kenzi Nimmo und das ganze Team staunen lassen.
Der erste Burst, der schon vor einigen Jahren lokalisiert wurde, war aus einer Zwerggalaxie. Jetzt, beim zweiten, ist es eine sehr viel größere Spiralgalaxie. Zudem gibt es an der Stelle des ersten identifizierten Bursts ein Objekt, das dauerhaft schwache Radiostrahlung abgibt. Beim zweiten Burst ist so etwas nicht zu sehen. Die beiden sind also offenbar sehr unterschiedlich.
Was genau passiert, wenn ein Radioblitz aufflammt, ist bis heute vollkommen rätselhaft. Die Ausbruchsdauer von nur wenigen Millisekunden macht aber klar, dass die Bursts von kosmisch gesehen winzig kleinen Objekten stammen müssen. Denn würde etwa ein Körper so groß wie die Sonne auch nur einen winzigen Moment aufleuchten, so würde allein die begrenzte Lichtgeschwindigkeit dies zu einem sekundenlangen Glühen ausdehnen.
Die meisten Modelle drehen sich um kompakte Objekte, etwa Neutronensterne mit starken Magnetfeldern oder die sich schnell drehen. Aber damit kann man nicht erklären, warum es bei dem einen Burst eine stets schwach leuchtende Radioquelle gibt, bei dem anderen nicht. Das ist eine große Frage, die wir anzugehen haben.
Auch wenn diese Entdeckung das Rätsel nur noch größer gemacht hat, es werden nur bessere Beobachtungen und gute Ideen weiterhelfen. Benito Marcote, Kenzi Nimmo und ihr Team liegen schon in wenigen Wochen wieder auf der Lauer, um die Ursprungsorte weiterer Fast Radio Bursts aufzuspüren und dann mit optischen Großteleskopen genau zu untersuchen. Vielleicht deuten die verschiedenen Arten der Bursts sogar darauf hin, dass ganz unterschiedliche Prozesse im Spiel sind. Trotz der aktuellen Entdeckung, das Enträtseln der Fast Radio Bursts wird wohl kaum schnell gehen.
Aus Hawaii berichtete Dirk Lorenzen über kosmische Radioblitze. Und auch beim nächsten Thema geht es um extrem helles Licht, allerdings in einem anderen Frequenzbereich. Stellen Sie sich einfach vor, man könnte die gesamte Sonnenstrahlung, die auf Nordamerika fällt, für einen kurzen Augenblick auf einen einzigen Fleck bündeln. Das Resultat wäre ein Lichtpuls von schier unvorstellbarer Intensität. Und genau solche Lichtblitze erzeugt ein neuer Superlaser in Rumänien, der in diesen Wochen seinen Betrieb aufnimmt. Eli NP so heißt der Gigant, und er hat mehr als 300 Millionen Euro gekostet. Frank Grotelüschen hat ihn für uns besucht.
This is a control room of the lasers. We can see from this window the entire laser system.
Magurele, eine Kleinstadt nahe Bukarest. Der Physiker Ovidiu Ticilanu steht im Kontrollraum von ELI-NP, dem leistungsstärksten Laser der Welt. Durch ein breites Fenster blickt er in einen Raum, der groß ist wie eine Turnhalle.
Der Raum misst 60 mal 45 Meter. Die beiden Laser darin sind ca. 40 Meter lang.
Die Laser stecken in Dutzenden von schwarzen Boxen. Würde man sie aufklappen, man sähe unzählige Spiegel, Blenden und Spezialkristalle.
Die Laserblitze werden in diesem Kasten da in der Mitte erzeugt. Dann werden sie in zwei Pulse aufgeteilt und jeder dieser Pulse wird in einer langen Kette verstärkt.
Die Verstärkung ist enorm. Bis zu 10 Petawatt Leistung hat ein Puls. 10 Billiarden Watt, die stärksten Laserblitze der Welt. Bald sollen die Experimente damit losgehen, ungewöhnliche Experimente. Denn schießt man die ultrastarken Blitze auf ein Material, entsteht ein Feuerwerk aus Teilchen und Strahlung. Elektronen, Protonen, Neutronen, Röntgenlicht, sagt Ticilanus Kollege Daniel Ursescu.
Wie die Wunderlampe von Aladdin. Man reibt daran und es kommt alles Mögliche an Strahlung heraus. Und das ist interessant für die verschiedensten Anwendungen.
Eine dieser Anwendungen, der Test von Satellitenelektronik. Die ist im All dem ständigen Beschuss von kosmischer Strahlung ausgeliefert. Ein Ausfallrisiko auch für alltagsrelevante Systeme.
Our GPS depends on satellites.
GPS basiert auf Satelliten. Sollten sie ausfallen, müssten wir uns wieder Landkarten aus Papier kaufen. Das wäre ein Schock für unsere Gesellschaft.
And would be a really shock for the society now.
Zwar wird die Elektronik von Satelliten schon heute getestet, etwa indem man mit Teilchenbeschleunigern auf sie feuert. Die aber können immer nur eine Strahlungsart liefern, etwa Elektronen. Im All aber kann vieles gleichzeitig auf einen Satelliten hageln oder auch auf einen Raumfahrer. Eben solche Strahlungshagel wird der Superlaser ELI-NP simulieren können.
Was passiert, wenn eine Probe von einem heftigen Strahlungsblitz getroffen wird? Verstärkt sich der Effekt dramatisch und zerstört das Gewebe oder kann es diesen Angriff überleben? Da sind viele Fragen noch offen.
Doch der neue Laser soll auch einer anderen Sache auf die Sprünge helfen, der Protonentherapie, einer speziellen Variante der Tumorbestrahlung.
Diese Strahlung besitzt besondere Eigenschaften. Protonen können tief ins Gewebe eindringen und dort einen Tumor zielgerichtet zerstören.
Bislang aber gibt es nur wenige Bestrahlungsanlagen auf der Welt, denn sie basieren auf großen Teilchenbeschleunigern und sind teuer. Könnte man Protonen mit Laserstrahlen auf Trab bringen, wäre das deutlich billiger, so das Kalkül.
Laserbetriebene Bestrahlungsanlagen wären deutlich kompakter. Und der Traum ist, dass solche Anlagen zur Krebsbehandlung in jedem größeren Krankenhaus stehen.
Eine Zukunftstechnologie, für die der neue Superlaser in Rumänien wichtige Basiserkenntnisse liefern soll.
Soweit der Beitrag von Frank Grotelüschen. Und wenn Sie mehr erfahren möchten über den leistungsstärksten Laser der Welt, dann schalten Sie am Sonntag den Deutschlandfunk ein. In Wissenschaft im Brennpunkt um 16.30 Uhr geht es dann um das Megaprojekt in Rumänien. Jetzt aber kommen wir zum täglichen Blick in die Forschung, die Wissenschaftsmeldungen, heute mit Lucian Haas.
Forschende der Harvard Medical School haben in Experimenten mit Fadenwürmern beobachtet, wie der Kunststoffweichmacher DEHP die Ausbildung gesunder Eizellen und Embryonen stören kann. Den im Fachmagazin PLOS Genetics veröffentlichten Erkenntnissen nach kann DEHP auch in geringer Konzentration das Auftreten von Doppelstrangbrüchen der Erbsubstanz DNA fördern und die üblichen DNA-Reparaturmechanismen der Zelle behindern. So können gravierende Chromosomendefekte entstehen. DEHP steht für Diethylhexylphthalat. Es ist ein von der Kunststoffindustrie weltweit noch häufig eingesetzter Weichmacher. Allerdings gilt er schon länger als reproduktionstoxisch, weshalb sein Einsatz in der EU speziellen Zulassungsregeln unterliegt. Nach Ansicht der Forscher sprechen die Ergebnisse ihrer Studie dafür, den Einsatz von DEHP als Weichmacher noch stärker zu beschränken.
18-karätiges Gold gibt es jetzt auch in leicht.
Es besteht aus Gold, glänzt wie Gold, wiegt bei gleichem Volumen aber deutlich weniger. Forschende der ETH Zürich haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Plastikwerkstoffe herstellen lassen, deren Goldgehalt einem traditionellen 18 Karat Gold entspricht, die aber 5 bis 10 Mal leichter sind. 18 Karat Gold besteht normalerweise zu 3/4 aus dem Element Gold und 1/4 aus Kupfer. Beim neuen Leichtgold ersetzen Proteinfasern und spezielle Polymere das Kupfer. Als eine Art Legierungspartner bilden sie eine Matrix, in die plättchenartige Gold-Nanokristalle eingebettet sind. Als Anwendungsgebiete für das Plastikgold sehen die Forscher vor allem die Herstellung von wertvollen Golduhren und Schmuck mit reduziertem Gewicht.
Zungenfett verstärkt Schlafapnoe.
Stark übergewichtige Menschen leiden häufig unter periodischen Atemaussetzern im Schlaf, einer sogenannten obstruktiven Schlafapnoe. Das geht mit sehr lautem Schnarchen einher. Nehmen sie ab, verbessern sich die Symptome. Warum das so ist, war bisher allerdings unklar. US-Forscher haben jetzt eine mögliche Erklärung gefunden, an unerwarteter Stelle. Untersuchungen an 67 Patienten mit Schlafapnoe zeigten, dass das Risiko vor allem von einer verfetteten Zunge ausgeht. Verloren die Probanden an Gewicht, reduzierte sich auch das im Zungenmuskel eingelagerte Fett. Dadurch weiteten sich die Atemwege und das Schlafapnoe-Syndrom wurde schwächer. Laut den Analysen hatten auch andere verfettete Muskeln des Kau- und Atemapparates einen Einfluss auf die Schlafapnoe, aber weitaus weniger als die Zunge.
Graupapageien sind sehr hilfsbereit.
Diese Vögel helfen Artgenossen, selbst wenn sie dafür keine Gegenleistung erhalten. Das haben Forschende des Max-Planck-Instituts für Ornithologie bei Verhaltensexperimenten beobachtet. Damit befänden sich die Papageien auf einem ähnlich geistigen Niveau wie Rabenvögel, Delfine und Primaten. Im Laborversuch bekamen Graupapageien einzeln in Plexiglaskammern gehalten einige Metallmarken. Diese konnten sie gegen Futterrationen eintauschen. Manchmal war aber die Futteröffnung versperrt. Dann schoben die Tiere selbstlos ihre Marken benachbarten Vögeln zu, bei denen die Tauschöffnung offen war. Sie reagierten auch nicht mit Neid, wenn die anderen das erhaltene Futter verzehrten.
Der Homo erectus kam später nach Südostasien als bislang vermutet.
Darauf weist die Studie eines japanischen Forschungsteams im Fachmagazin Science hin. Demnach erreichten die ersten Vertreter der Frühmenschen die Region vor 1,3 bis 1,5 Millionen Jahren. Das ist in etwa 300.000 Jahre später als bisher angenommen. Die Studie basiert auf Funden in der bedeutenden Ausgrabungsstätte Zangiran in Java, in der bereits Überreste dutzender Hominiden gefunden wurden.
In Indonesien wurden gleich mehrere neue Vogelarten entdeckt.
Vögel zählen zu den am besten untersuchten Tiergruppen der Welt. Dennoch ist ein Forschungsteam jetzt auf 3 kleinen Inseln vor der Ostküste Sulawesis gleich auf 15 bislang nicht beschriebene Singvogelarten und Unterarten gestoßen. Die Inseln waren auch deshalb ausgewählt worden, weil sie bis dahin als biologisch relativ unerforscht galten. Weltweit sind etwa 11.000 Vogelarten bekannt.
Sternzeit, 10. Januar. Nicht mal halbe Mondfinsternis. In den frühen Abendstunden leuchtet der Vollmond am Osthimmel im Sternbild Zwillinge. Dabei kommt es zwischen 18 und 22 Uhr zur einzigen von Mitteleuropa sichtbaren Finsternis des Jahres. Allerdings läuft der Mond nur durch den Halbschatten der Erde. Das ist nicht einmal halb so spektakulär wie eine totale Mondfinsternis. Denn selbst zum Höhepunkt gegen 20.10 Uhr muss man schon sehr genau hinsehen, um die Finsternis zu bemerken. Dann erscheint die südliche Hälfte des Mondes von einem braunen Grauschleier überzogen. Der Ein- und Austritt des Mondes in den bzw. aus dem Halbschatten ist nicht zu beobachten. Von etwa 19 bis 21.15 Uhr lässt sich die Abschattung des unteren Bereichs der Mondscheibe erkennen. Wären heute Menschen auf dem Mond, so sähen sie eine partielle Sonnenfinsternis. Vom Mond aus betrachtet deckt die Erde einen Teil der Sonne ab. Nahe dem Mond-Südpol ist die Finsternis fast total, aber eben nur fast. Daher ist der Grauschleier dort am deutlichsten zu sehen. Am Mond-Nordpol scheint die Sonne dagegen völlig ungetrübt. Dieser Bereich der Mondscheibe erscheint so hell wie immer bei Vollmond. Im Juni, Juli und November läuft der Mond ebenfalls durch den Halbschatten der Erde. Allerdings ist er dann zum Maximum der Finsternis bei uns noch nicht aufgegangen. Bis zur nächsten richtigen Finsternis in Mitteleuropa ist noch viel Geduld gefragt. Erst am 7. September 2025 ist bei uns zumindest die zweite Hälfte einer totalen Mondfinsternis zu sehen.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann: Best Economy Ever. Was ist dran am Trumpschen Wirtschaftswunder?